Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Willkommen beim Gründerinnen-Talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup Coach am REACH, dem Aurigio Startup Center, und spreche heute mit Florian Dostert und Malte Lohaus über ihr Startup Sales to Be und ihre Gründungsgeschichte. Einige von euch kennen das Startup bestimmt schon. Sales to Be revolutioniert datengetrieben den B2B-Vertrieb. Dank der Ansprache der richtigen Geschäftspartner realisieren Sales2Be Kunden mehr Marktpotenzial mit geringerem Vertriebsaufwand. Ein fröhliches Moin Moin in die Runde. Hallo Flo, hallo Malte. Schön, dass ihr heute bei uns im Gründerinnen-Talk seid.
Hallo.
Moin, hi.
Wir drei kennen uns ja schon aus früheren Zeiten aus dem Venture Club, und bevor wir jetzt etwas tiefer in die Materie einsteigen, stellt euch doch bitte jeweils einmal kurz vor und so ein bisschen euren Werdegang.
Sehr gut. Ich bin Malte, bin einer der drei Mitgründer von Sales2Be, bei uns für Product und Finance zuständig, komme aus dem schönen Münsterland, bin dann zum Studium hingezogen und ja, bin dann über den VCM und über die Founders Foundation irgendwie so ein bisschen in das ganze Thema Entrepreneurship reingekommen, ohne irgendwie jeglichen Zwischenstopp in einer Festanstellung. Von daher direkt Startup-Blut infiltriert bekommen. Genau, das zu mir.
Dann knüpfe ich da direkt mal an. Genau, was Malte jetzt vergessen hat zu sagen, ist, dass er sich im Venture Club damals bei mir beworben hat und dass wir uns dadurch kennengelernt haben. Genau, also ich bin Flo, bin 1-2 Jahre älter als Malte, habe tatsächlich schon ein bisschen Luft in der Wirtschaft schnuppern dürfen, aber auch nicht so viel, von meinem Studium im schönen Bielefeld. Das kommt in Münster immer besonders gut, habe ich meine Ausbildung gemacht, gerade auch im Vertrieb viele Erfahrungen gesammelt und bin dann auch über einen Venture Club zum Gründen und zu meinen Mitgründern gekommen.
Und ihr habt das Startup Sales2Be gegründet, datengetrieben Sales zu optimieren. Klingt erstmal nicht sonderlich einfach, ein bisschen komplexer. Könntet ihr mal ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären, was eure Geschäftsidee dahinter ist?
Gerne. Also wir haben relativ früh gemerkt, oder wir sind eigentlich in der Founders Foundation auf das Problem gestoßen oder die Kernherausforderung gestoßen, dass viele Vertriebsprozesse einfach noch so ein bisschen im letzten Jahrtausend Potenzial irgendwie stecken und da einfach viele Sachen noch gar nicht optimiert sind, weil sie in ganz vielen Situationen sehr subjektiv getrieben sind, vertriebliche Entscheidungen, was per se nicht schlecht ist, aber wo eine gewisse Objektivität ganz gut tut. Und wo wir jetzt ansetzen, ist, dass wir anhand zahlreicher Datenpunkte aus der vertrieblichen Vergangenheit unserer Kunden verstehen, was ist eigentlich das Problem, was sie bei ihren Kunden lösen? Was sind die Situationen, in denen sie am besten auf ihre Kunden zugehen konnten? Was sind die Argumente, die am besten gezogen haben? Und dieses Wissen aus der Vergangenheit machen wir uns und unseren Kundinnen jetzt zunutze, um die richtigen neuen Potenziale anzusprechen und neue Kunden zu finden, die jetzt die Herausforderungen haben, die gelöst werden kann mit dem Angebot unserer Kunden.
Kannst du dafür mal ein Beispiel geben?
Klar. Ganz am Anfang sind wir total breit gestreut gewesen und haben gesagt, ist eigentlich völlig egal, was du versuchst zu verkaufen. Haben beispielsweise mit einem HR-Anbieter zusammengearbeitet. Der hat ein total breites Produktportfolio gehabt und wir haben ja irgendwie die Nadel im Heuhaufen gesucht. Mittlerweile sind wir sehr spezifisch und helfen Softwareunternehmen dabei, ganz konkret mit ihren Use Cases, beispielsweise einen Content-Management-System-Anbieter. Der hat einen ganz, ganz konkreten Case und der hilft Unternehmen jetzt dabei, viel internationaler und viel, viel gezielter ihren eigenen Content zu distribuieren. Und daraus können wir jetzt ganz konkret messen, was sind eigentlich Situationen in der vertrieblichen Vergangenheit, in denen das besonderen Mehrwert geliefert hat, und finden dann Unternehmen, die gerade in genau der gleichen Herausforderung stecken, wo unser Kunde dann besonderen Mehrwert liefern kann. Genau.
Welches Problem löst ihr denn dann für euren Kunden?
Ja, also in vielen Situationen, wenn du einen Vertriebler fragst, was ist eigentlich dein Kunde, dann geht er hin und beschreibt ihn anhand von sehr segmentierenden Daten. Ja, Unternehmen machen folgenden Umsatz, sitzen in Deutschland, haben so und so viele Mitarbeitende. Das sind alles segmentierende Daten. Die helfen ja eigentlich gar nicht dabei, herauszufinden, wen spreche ich jetzt eigentlich konkret an, mit welchem Argument. Das passiert sehr viel aus dem Bauch heraus. Und da ist jetzt so ein Vertriebler eigentlich auch gar nicht drauf gepolt. Was der besonders gut kann, ist Beziehungen aufbauen und mit seinen Kunden gemeinsam bonden und Herausforderungen lösen. Nicht identifizieren, wer sie gerade hat. Und diesen vorherigen Schritt, diese Priorisierung, wen sprichst du mit welchen Argumenten an, das machen wir.
Okay, und euer Kunde, gewinnt er durch Zeit, spart er sich dadurch Geld oder was ist so, wo sagt er, er hat eine höhere Erfolgsrate bei den Kunden, die er dann anspricht, also was ist da der Punkt im Endeffekt?
Also er spart Zeit, gerade in der vertrieblichen Identifikation, in der Ansprache. Er spart dadurch Geld natürlich, weil er muss nicht mehr so viele ansprechen. Er hat eine höhere Conversion bei den Personen, die er jetzt anspricht. Und gleichzeitig schützt er auch seine Marke, weil wir kennen alle die ganze Thematik Kaltakquise. Du wirst angerufen oder angeschrieben von jemandem, der eigentlich gar nicht so genau weiß, womit er dir helfen kann. Und das passiert unseren Kunden nicht, sondern unsere Kunden, die gehen anhand unserer Informationen ganz konkret auf einzelne Unternehmen zu und sagen ihnen, hey, ich habe nicht nur verstanden, was dein Problem ist, ich habe auch verstanden, was deine Lösung ist. Ich bringe das direkt mit. Und dadurch erzeugen sie ja eine gewisse Form von Value schon im Verkaufsprozess. Und das schützt eigentlich oder das bringt eigentlich noch am meisten, also ganz besonders viel. Denn die Brand von Unternehmen ist natürlich das, was am ehesten gefährdet ist. Und wenn die nicht funktioniert, dann hast du ein großes Problem.
Okay, keine weiteren Fragen. Aber da ihr es vorhin schon angewähnt habt, mit da so ein bisschen auch die Vorgeschichte habt durchklingen lassen, Fornos Foundation, da kam das so ein bisschen, ihr habt euch davor schon ein bisschen kennengelernt. Malte, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu ausufern, wie ihr euch tatsächlich kennengelernt habt und wie so die ersten Schritte von eurer Idee bis zu den tatsächlich ersten Umsätzen, zu den ersten Kunden gekommen sind.
Klar, also initial haben wir uns kennengelernt im Venture Club, wie schon gesagt, und ja, durch Flo dann nochmal angemerkt worden, dass ich mich bei ihm auch tatsächlich beworben habe. Von daher
im Venture Club.
Im Venture Club, okay. Genau. Ja. Von daher haben wir da dann die ersten Aufgaben, Projekte eben zusammen organisiert, durchgeführt etc. und uns da näher gekommen. Gleichzeitig Basti, unser dritter Mitgründer im technischen Bereich, war schon seit längerer Zeit Mentor im Venture Club für technische Fragestellungen. Genau, und da kam dann eben irgendwie so über die Projektarbeit und Co. Das ja, eine gute Synergie zwischen uns zustande. Wir sind dann letztendlich über den Venture Club dann noch zur Faunus Foundation gewechselt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Gas geben zum Thema eigene Gründung. Haben uns da dann tatsächlich auch eigentlich unabhängig voneinander beworben und wollten unabhängig voneinander auch Startups gründen. Nichtsdestotrotz sind wir dann irgendwie doch zusammengekommen, was sich im Endeffekt als sehr erfolgreich herausgestellt hat. Genau, und da haben wir dann letztendlich in dem Programm der Faunus Foundation die Grundidee von Sales2B hinterfragt, mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen im Sales-Bereich und da eben das beschriebene Problem von Flo identifiziert, dass eben ja die Vertriebstrigger letztendlich anhand von sehr generischen Kriterien ausgewählt werden. Und da haben wir dann recht gutgläubig gedacht, ja, das können wir irgendwie besser mit Data Science, obwohl wir gar kein Data Science können. Sind dann relativ schnell angefangen mit ja den ersten Projekten, haben auch irgendwie nach einem Monat unseren ersten Kunden gewonnen und den mit Excel-Pivot-Tabellen glücklich gemacht. 400% Vertriebssteigerung auch so erzielen können. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch mal die ersten Data Scientistinnen reinholen und denen das Ufer in dem Feld überlassen. Genau, so ist das irgendwie tagtäglich gewachsen. Das Team ist auch mitgewachsen, größer geworden.
Spannend.
So war die Geschichte.
Das, was du gerade beschrieben hast mit dem ersten Umsatz, das ist ja einer der ganz guten Kennzahlen, wo man tatsächlich das als Bestätigung nutzen kann, um zu zeigen, dass man Problem-Solution-Fit hat. Was ihr jetzt gerade so erzählt habt, das klingt erstmal so, würde ich sagen, gut, das habt ihr jetzt in den letzten anderthalb Jahren so hochgezogen, aber ihr seid ja schon ein bisschen länger am Markt. Wann habt ihr angefangen mit eurer Idee?
Also, so viel länger ist das nicht. Wir haben im Mai 2019 haben wir den Case für uns gefunden. Haben dann erstmal, wie Malte das schon sagte, recht gutgläubig sind wir erstmal mit gestartet. Das war auch gut so. Wir haben super rudimentär angefangen. Wir haben nicht den Fehler gemacht, den viele machen, erst ein Produkt zu bauen und dann mit an den Markt zu gehen. Und also im Gegenteil. konnten unsere Kunden trotzdem damit glücklich machen und wussten dann, wenn wir das jetzt technologisieren, und das haben wir uns natürlich ein bisschen leichter vorgestellt, dass das dann am Ende so war, können wir damit wirklich ja was verändern und dann ein cooles Businessmodell draus bauen, und auf dem Weg sind wir noch immer.
Und da sind wir gerade bei einem spannenden Punkt angekommen. Du sagst es gerade, ihr habt es euch ein bisschen leichter vorgestellt. Du hast schon gesagt, ihr habt die ersten Umsätze, hattet ihr relativ schnell gemacht. Ihr seid sehr schnell in so ein Projektgeschäft gewesen und konntet natürlich einige Kunden und auch namhafte Kunden natürlich für euch begeistern. Und du hast selber gerade noch erwähnt, dass ihr gerade noch immer auf dem Weg seid, daraus in ein digitales und ein skalierbares Produkt zu entwickeln. Vielleicht Malte, da du natürlich verantwortlich bist für das Produkt, kannst du das mal ein bisschen ausführen, wo ihr jetzt gerade steht, beziehungsweise wo ihr herkommt und was ihr jetzt eigentlich gerade schaffen wollt, so Richtung Produktvision und Co.?
Ja. Also mit der Zeit haben sich bei Sales2B drei verschiedene Produktversionen identifizieren lassen. Die Produktversion 0, blöd gesagt, war so die erste, mit der wir angefangen sind, eben sehr, sehr manuelles Business, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt erstmal den Markt verstehen, wir wollen unser Geschäftsmodell verstehen, und da ist es erstmal egal, auf welchen Wege wir das machen. Hauptsache, wir bleiben dem Grundkonstrukt der Analyse treu und sind dann eben angefangen mit wenig Data Science, mit vielleicht ansatzweise ein paar Daten, und das hat dann entsprechende Erfolge schon mal irgendwie gezeigt. Von daher war so die Produktversion 0 sehr, sehr auf die Technologie getrimmt. Also wirklich erstmal auch die Technologie hinter dem Ganzen aufzubauen, im Sinne von, wir müssen erstmal Datenstrukturen aufbereiten, weil klar, ein Unternehmen halt auch einfach verschiedenste Daten, die man so auch gar nicht abzählen kann, über sich preisgibt, im Internet oder in Datenbanken gefunden etc. Und dieses Datenkonstrukt aufzubauen, die Analysemethoden dahinter abzuwägen und zu identifizieren, welche die erfolgreichsten sind, das war so der Ausgangspunkt, wo wir eben erstmalig von Technologie sprechen und noch gar nicht so in diesem Produktgedanken sind. Und dann kam eben mit der Zeit die Produktversion 1 dann tatsächlich auch zustande. Produktversion in dem Sinne, dass wir eben auch ein nutzbares Frontend entwickelt haben, wo wir dann initial erstmal die internen Prozesse technologisieren wollen. Also da auch, wie du sagtest, klar auf diese Dienstleistungsschiene in dem Sinne bleiben, unsere Technologie dahinter, also mit den Analysen der Daten, die wir bei uns in der Datenbank sammeln, anfangen und die Prozesse dahinter zur Qualifizierung technologisieren und letztendlich das Ergebnis ausschließlich an unseren Kunden übermitteln. Das hat verschiedenste Vorteile gehabt, eben initial, dass wir mit recht wenig Produkt relativ viel Customer Discovery durchführen konnten. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir sehr, sehr kurze Feedback-Zyklen hatten, weil eben die Nutzer des Produkts bei uns intern im Team waren und quasi einen Raum weitergehen mussten, um Feedback übermitteln zu können. Aber auch Shutdowns möglich, wenn wir sagen, okay, wir laufen hier gerade in die komplett falsche Richtung mit dem Produkt, lass uns das Ganze erstmal stoppen und aus einem anderen Weg denken. So. Und das Ganze zu managen, wenn da eben externe Partner dabei sind und externe Nutzer, ist relativ schwierig. Deswegen haben wir initial den Weg so gewählt, dass wir interne Nutzung favorisieren und schauen, wie wir unser Produkt eben aufbauen. Und sofern wir da eben besser werden, heißt mit steigender Datenqualität, mit steigenden Datenfeatures, aber auch mit besseren User-Workflows, gehen wir eben den Weg zur externen Nutzung, lassen die Kunden nach und nach rein und versuchen dann eben über diesen Weg zu skalieren, ein skalierbares Produkt aufzubauen und weniger unsere Fehler, die wir anfänglich durch die Produktversion 1 machen und lernen durften, eben nicht mit zu skalieren. So, und das ist der Weg, den wir da gehen, bis letztendlich dann ein extern nutzbares Produkt besteht, was genutzt werden darf.
Oder vertrieblich formuliert, die ganzen Fehler, die machen wir erstmal selber bei uns, den ganzen Schmerz, den lassen wir erstmal schön im Team und auch unter den Gründern. Und dann darf der Kunde das Produkt nutzen, was auch schon richtig Spaß macht. Genau, und da sind wir jetzt gerade, du hast ja gefragt, genau. Wo stehen wir da gerade? Ganz kurz davor, und in dem Zuge verändern wir gerade auch unser komplettes Bild am Markt, weil wir jetzt gerade so ein bisschen aus dem Ei schlüpfen.
Okay, das heißt, zu einem skalierbaren Produkt euch hin zu entwickeln, dass hintenrum nicht mehr das Team die ganzen Erfahrungen macht und guckt, wie man das jetzt händisch die Excel-Tabelle und die Sachen verschieden ausrechnet, sondern dass das dann komplett automatisch funktionieren kann.
Ab 2022 sind wir sowas von skalierbar, das Wahnsinn.
Okay, sehr gut, ich bin gespannt.
Ist jetzt drauf, ne?
Ich fand das, was du gerade, ja, wirklich. Das, was du gerade erzählt hast, Malte, das ist ja echt ganz cool. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel für ein sogenanntes Concierge-MVP, wo Frontend quasi besteht, wo man sagt, hey, hier ist die Maschine, die Kunden geben die Daten mit einem drum und dran ein. Und hintenrum ist aber quasi das Team, das die gesamten Daten eben dann auswertet und zusammenstackt und guckt, dass das alles passt und dem Kunden dann das quasi so präsentiert. Also der Kunde fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, was im Backend da tatsächlich alles passiert und was ihr da mit den Daten macht und wie ihr die da mit drum und drum macht. Und ihr, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, Stück für Stück schaut, wie ihr gewisse, durch Workflows oder so, gewisse Prozesse dahinter einfach optimiert, um einem skalierbaren Produkt Stück für Stück näher zu kommen.
Genau, also wichtig ist dabei, dass es bei unserem Case, anders als bei vielen Cases, die sich mit prozessualen Themen sehr stark beschäftigen können, darum geht, ein absolutes Novum zu schaffen. Bedeutet, wir wollen verändern die Art, wie Menschen akquirieren können. Und das bedingt, also das ist halt ein super tief technologischer Case und da ist mit einem schönen Frontend erstmal nicht viel gewonnen, wenn der Teil dahinter nicht passt und die Analysen nicht die Ergebnisse bringen, die auch, sag ich mal, die richtigen Menschen zusammenbringen. Und deswegen brauchen wir mit einem schicken Frontend eigentlich gar nicht erst anfangen, sondern wir beschäftigen uns erstmal damit oder haben uns erstmal damit beschäftigt, wie wir dieses Novum umsetzen und wie wir einen wirklichen Problem-Solution-Fit hinbekommen. Und jetzt geht's Richtung Product-Market-Fit.
Spannend. Und was würdet ihr sagen, genau in diesem Prozess, wo ihr jetzt gerade drin seid, also die Entwicklung vom Projektgeschäft zum skalierbaren Produkt, was ist da die größte Challenge?
Die größte Challenge auf Produktseite ist auf jeden Fall, also wie Flo schon sagte, wir möchten eben die Art und Weise dahinter verändern und neu bestimmen. Und das ist eben nicht mit einer ausschließlichen Prozessdigitalisierung getan, sondern halt wirklich mit einem sehr, sehr starken Verständnis für in dem Fall B2B-Entscheidungsfindung und diese Entscheidungsfindung eben sehr, sehr klar und deutlich verständlich zu machen durch Daten. So, und das bedarf natürlich verschiedenste Produktverbesserungen. Und also es geht natürlich alles mit einem Prozess, der digitalisiert werden muss, einher. Darüber hinaus müssen wir Analyseverfahren identifizieren, die eben sehr, sehr sinnvolle Ergebnisse liefern und dadurch dann eben auch die Magic greifbar machen. Aber auch der dritte Bestandteil, und das ist aktuell eine sehr große Herausforderung oder ein wesentlicher Teil unseres Tun im Product-Bereich, eben die Datenbeschaffung. Wir greifen eben auf Daten oder auf öffentliche Daten und alternative Daten zurück, die eben technologisch und automatisiert genutzt werden sollten. Und da gehen wir den richtigen Weg. Wir haben jetzt viele Partner identifiziert, mit denen wir da zusammenarbeiten in verschiedensten Bereichen. Wir haben sehr, sehr gute eigene Verfahren, um Scraping oder um Informationen zu scrapen. Wir nutzen Datenbanken, um uns daraus eben aus diesen verschiedensten Quellen ein sehr, sehr gutes Verständnis über die Unternehmen, die es da draußen so gibt, zu verschaffen. Und sofern wir da eben auch weiter sind, dann kommen eben die Ergebnisse damit einher.
Okay, das heißt, die größte Challenge in einem Satz?
Aus der anderen Perspektive nochmal auf diesem ganzen Weg, der lange dauert, nicht pleite gehen, ist auf jeden Fall eine Challenge. Und trotzdem mit dem Team zu wachsen, kontinuierlich, weil wir merken, dass es an allen Ecken einfach weitergehen sollte und muss und die dementsprechenden Ressourcen dafür zur Verfügung stehen müssen. Genau, und das heißt also, Enterprise Sales zu machen ohne fest bestehendes Produkt, mit einem wachsenden Team und einem Tech-Prozess dahinter, der einfach viel Arbeit und Ressourcen benötigt. Das war schon eine ziemliche Challenge so far.
Okay. Klingt nach einem Plan.
Also klingt nach einem Plan.
Bootstrapped.
Ja. Ja. Ich merke schon, ihr seid beide ganz gute Sales-Typen. Das heißt, in einem, es wird niemals bei einem Satz bleiben. Antwort. Aber finde ich gut, finde ich gut. Ihr habt es gerade beide angesprochen, es ist ein wahnsinniger Aufwand, nicht pleite zu gehen, das Team weiter aufzubauen. Da fragt man sich natürlich, hey, wow, wie finanziert ihr euch? Ich weiß, dass ihr euch natürlich jetzt aus den Geldern, die ihr euch gemacht habt, ganz gut selber finanzieren könnt. Also dieses sogenannte Bootstrapping für euch selber entdeckt habt und das auch so sehr gut funktioniert hat. Was habt ihr sonst noch über alternative Finanzierungsquellen nachgedacht, überlegt, genutzt? Was war da noch alles möglich bei euch?
Genau, also initial oder auch jetzt noch können wir uns recht gut durch unsere Umsätze finanzieren. Ich glaube, da hat auch B2B oder der Bereich B2B einen grundsätzlichen Vorteil gegenüber B2C. Das ist da einfacher, würde ich behaupten, relativ schnell dann auch Umsätze zu erwirtschaften. Das hat uns zum Teil auch lange getragen. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt auch in Mitte des Jahres eine Förderung durch die NRW-Bank reingeholt, um eben das Wachstum, was wir gesehen haben in der kommenden Zeit, noch weiter finanzieren zu können und nebenher finanzieren zu können, andere Investitionen tätigen zu können. Das war super sinnvoll und super spannend, was da die NRW-Bank letztendlich auch dem Start-up-Bereich in Nordrhein-Westfalen da ermöglicht. Von daher, das können wir, glaube ich, jedem Start-up empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und nichtsdestotrotz, klar, langfristig schauen wir uns da natürlich noch weitere Finanzierungsquellen an. Grundsätzlich fahren wir den Weg, dass wir lange bootstrappen möchten, dass wir recht spät großes Geld aufnehmen möchten, um eben die gewisse Anfangszeit gut überbrücken zu können und dann eben zur Skalierung, zu größeren Skaleneffekten etc. Geld aufzunehmen und dann im großen Stil.
Okay. Und ihr seid jetzt an einem Punkt angekommen, wo ihr, das macht irgendwie sehr viel Sinn bei euch von einem Projektgeschäft Richtung skalierbares Projekt. Das heißt, ihr müsst gucken, wie ihr euch natürlich jetzt finanziert habt. Aber da ist natürlich dann auch häufig bei vielen Startups eine Schnittstelle angekommen oder einen Punkt erreicht, wo man über ein Rebranding und einen neuen Namen nachdenkt. Warum ein neuer Name? Was geht damit einher? Und könnt ihr da schon ein bisschen mehr zu verraten?
Klar. Also ist cool, dass das mehrere machen. Das wusste ich nicht an dem Punkt, aber ist auf jeden Fall logisch. Bei uns kommt das tatsächlich gar nicht so sehr aus der Änderung des Businessmodells heraus, sondern vielleicht haben wir einfach ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, wo wir mit dem Ding die nächsten Jahre hinwollen, als andere. Und der Name, unter dem das Ganze bisher, sag ich mal, sich so entwickelt hat, fängt diesen Sinn oder diese Vision nicht. Und dann ist irgendwann der Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt gehen wir mal in die Richtung, dass eine ganze Brand, ein Produkt, was an den Markt geht, mehr und mehr, sich auch in einem, ja, übergeordneten Thema fängt. Und da haben wir jetzt ein bisschen mit einer sehr coolen Agentur hier aus Münster, mit der TENS, die wir auch aus dem Venture Club-Umfeld kennen übrigens, haben wir sehr lange uns damit beschäftigt, was sind eigentlich die Core Values, was sind eigentlich die wirklichen Aussagen dieser Brand, wo wir damit hinwollen. Und jetzt kriegen wir das noch visualisiert und dann sagen wir auch, wie das Ganze heißt. Dann geben wir dem Kind einen Namen und das wird jetzt alles noch bis Ende des Jahres passieren, weil, haben wir ja gesagt, ab 1.1. wird massiv skaliert und das muss natürlich unter einem neuen Namen passieren.
Okay, gut. Also der Name steht schon, aber ihr wollt den jetzt hier nicht zufällig.
Das ist absolut richtig, ja. Okay,
schade. Ja, vielleicht kriegen wir den irgendwie anders nochmal raus. ihr seid natürlich, weil ihr natürlich auch salesgetrieben seid und natürlich dementsprechend auch häufig euer Produkt verkauft, auch ziemlich stark im Netzwerken. Also ich glaube, es gibt keine Gründer oder Gründerinnen hier in der Region, die nicht schon mal Berührungspunkte mit euch hatten. Also ihr seid sehr umtriebig im Thema Netzwerken per se. Vielleicht gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo viele natürlich auch angehende Gründer und Gründerinnen sind, wie essentiell schätzt ihr dieses Thema Netzwerken ein und habt ihr da vielleicht auch ein paar Kniffe, ein paar Tipps, wie man an gute Kontakte rankommt, wie man gute Kontakte aufbauen kann?
Voll. Also ich glaube, das absolut zentralste Thema ist einfach Mehrwert geben und nicht eine Gegenleistung dafür erwarten, sondern gucken, wo man supporten kann. Ganz viele Menschen, gerade die irgendwie an einem Stage sind, wo man vielleicht schon rausgewachsen ist, kann man einfach mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Reden unterstützen. Das ist meiner Meinung nach das absolut zentralste Element von Netzwerken, von zwischenmenschlicher Bindung aufbauen. Das ist übrigens auch das, worauf unser Produkt basiert, ne? Also das ist irgendwie alles das Gleiche. Zwischenmenschlichkeit funktioniert ja auf gegenseitig Mehrwert bieten. Und sonst Veranstaltungen und Netzwerke suchen, wie das Reach, wie aber auch den Venture Club. Also wenn man sich schon während des Studiums denkt, das könnte was für mich sein. Ich glaube, da gibt es keinen zu früh, sich anzufangen, ein Netzwerk aufzubauen. Und ja, wie gesagt, zentralstes Element, nicht direkten Gegenwert dafür erwarten, sondern einfach gerne Mehrwert geben und gucken, dass man irgendwie gemeinsam nach vorne kommt. Ja, und ich glaube, das funktioniert in Münster mittlerweile ziemlich gut.
Thema Community. Man unterstützt sich gegenseitig.
Ja.
Oder wie hieß dieser eine Spruch? Give before you take.
Give before you get, ja, genau.
Give before you get, sorry.
Ja, genau. Ja,
oder so ähnlich, ja. Zitat. Give before you take
ist auch gut, ja. Nehmen wir.
Okay, wo wir jetzt schon mal dabei sind, so ein bisschen über so ein paar Learnings von euch zu sprechen. Wo würdet ihr denn beide jeweils sagen, so dass in diesen letzten 2,5 Jahren so die größten Learnings bei euch mit drin waren? So, wenn ihr vorher, nachher, sag ich für euch persönlich und vielleicht habt ihr auch gesagt, so hey, das hat euch wahnsinnig geholfen, so einen Anknüpfungspunkt damals gehabt zu haben oder so etwas hättet ihr euch vielleicht gewünscht?
Wenn ich mal anfangen darf, ich glaube, das Spannendste in der Retro-Perspektive ist, dass wir sehr stark aus eben Fehlern oder Fuck-Ups lernen konnten. Also dieser Spruch mit oder die ganzen Veranstaltungen rund um Fuck-Up-Night haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, weil daraus so auch bei uns sehr viel Positives sich entwickeln kann, sofern man da eben mit einem ja Stück weit gelassenen Kopf, einem ruhigen Gedanken rangeht und dann eben versucht, aus dieser Problematik dann doch einen guten Weg herauszufinden. Ich glaube, das war so ein Key-Learning, was wir auch schmerzhaft erfahren durften. Aber nichtsdestotrotz hat es uns auf die richtigen Bahnen wieder gelenkt, weil wir dadurch relativ schnell gute Entscheidungen treffen konnten. Und ja, dementsprechend würde ich behaupten, nimmt, also wenn man das jetzt so aussprechen möchte, man sollte keine Downs irgendwie zu schmerzhaft nehmen, zu persönlich nehmen oder sonstiges, sondern sich wirklich denken, okay, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, das Positive darin sehen oder recht neutral die ganze Sache sehen und dann schauen, okay, was sind die Next Steps zum richtigen Weg?
Ja, und persönlich jetzt vielleicht nochmal, das ist so, glaube ich, so eine organisatorische Ebene. Also für mich persönlich auf jeden Fall ganz viel auf die Intuition vertrauen. Wenn man Sachen richtig verkopft, ist meistens schon zu spät. Am besten zuklappen und irgendwie eine Stunde später oder einen Tag später wieder aufmachen. Also wenn ich merke, dass ich beispielsweise gerade ein Angebot schreibe und ich kriege da eine Formulierung nicht hin und kill dann einen Satz 2-3 Mal und dann, das bringt überhaupt nichts. Also dann bin ich da so tief drin, dass ich das, also da verliere ich völlig die Perspektive für das Wichtige. Bedeutet, ganz viel Pareto, also nicht zu sehr in Details verlieren, das ist super ineffizient. Und möglichst viel, also so reflektieren, einfach aus Fehlern zu lernen und die möglichst schnell merken, wenn man in die falsche Richtung geht, auch zwischenmenschlich, wenn man merkt, irgendwas passt da nicht. Nimm dir die halbe Stunde und sprich miteinander drüber. Auch Malte und ich haben öfter mal Themen, wo wir uns einfach gegenseitig, also
täglich
Themen. Genau, und das ist, also, glaube ich, gerade für die GründerInnen-Ehe, die man so führt, da darf man einfach nichts zwischenlassen. Also keine anderen Menschen, keine Themen, die da irgendwie, die das beflecken, sondern das sind so die einzigen Menschen, mit denen du komplett in Line läufst. Und dann, letzter Punkt, hör auf den Kunden, hör auf den Nutzer. Das sind die Menschen, die wirklich wissen, wo es lang geht und die helfen dir dabei, ein Produkt zu bauen, was allen Menschen, die das nutzen sollen, auch weiterhilft. So, das weißt du selber nicht.
Um da vielleicht nochmal anzuknüpfen und auch auf jeden Fall das Team in allen Belangen mit reinziehen. Also das Team, das sagt man ja auch immer so leicht, aber es ist de facto so, das Team ist alles. So, unser schönster Spruch ist, glaube ich, was machen wir hier eigentlich? Und aber das Team ist letztendlich alles. Und das Team, ja, ist Sales2B in dem Sinne und entwickelt Sales2B tagtäglich weiter und bringt es auf die richtigen Bahnen. Und wir können, glaube ich, ehrlich sagen, dass wir zu jeder Zeit Transparenz dem Team äußern, in jedem Belang, wenn es gut läuft, wenn es scheiße läuft. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, die man da bewahren sollte, mit dem Team eben durch gute Zeiten gehen, durch schlechte Zeiten gehen, alles teilen und letztendlich auch wirklich auf den Spaßfaktor und die Leidenschaft der Teammitglieder achten, wo sie sich auch letztendlich hin entwickeln möchten.
Wo du das gerade anbringst, ein super wichtiger Punkt, gerade Team. Auch das, was du gesagt hast, Flo, sehr zentrale Message zu sagen, keiner wird euch, also kein Freund, kein Kumpel, kein Experte wird euch sagen, ob das Produkt gut ist oder nicht, sondern eure Kunden werden es euch sagen, was sie möchten. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt Team, was du gesagt hast. Was ist denn dann eure nächste Team-Building-Maßnahme? Wann findet die statt und was wird das sein?
Also Basti würde jetzt reinschreien bouldern. Dann waren wir, glaube ich, schon das 10. Mal in der Boulderhalle. Aber Flo, sag du doch gerne was.
Also heute ist Mittwoch und okay. Mittwoch kennt man in Münster eigentlich ganz gut als Yoga-Mittwoch. Nein, Spaß. kennt man in Münster eigentlich ganz gut dadurch, dass man zwischendurch mal zusammen durch die Kneipen zieht. Heute kommt ein neues Teammitglied von uns, das erste Mal, die wohnt momentan in Essen und lernt heute einen Großteil des Teams kennen. Dann gehen wir zusammen durch ein, zwei Kneipen. Liebe Kunden, wir sind natürlich morgen ab 9 Uhr für euch da. Genau, vorher machen wir eine Runde Yoga zusammen und dann haben wir das runde Paket. Solche Sachen, es sind Kleinigkeiten. Geht nicht darum, dass man permanent in den Actionpark zusammenfährt, obwohl wir auch gerade zusammen so eine Team-Offsite hatten, was auch mega geil war. Ja. Genau, einfach viele Kleinigkeiten zwischendurch und darauf achten, dass das Team auch sich einfach wohl miteinander fühlt und alle reinpassen.
Stichwort Startup-Culture in dem Sinne.
Kurze Zwischenfrage, wann warst du das letzte Mal um 9 Uhr im Büro?
Sowas, das meinte ich. Vor 5 Minuten meinte ich genau das. Das besprechen wir gleich, Malte. Beim Yoga.
Ja, okay. Beim Yoga.
Perfekt.
Ja, da bin ich dann nicht mehr mit dabei.
Schade, eigentlich.
Ja, nächstes Topic. Da sprechen wir jetzt nicht weiter drüber. Und zwar, wo wir jetzt noch bei den ganzen Insights bei euch sind, was ihr daraus ziehen konntet, vielleicht, um jetzt so ein bisschen den Spieß einmal umzudrehen, wo ist denn jetzt aktuell bei euch als Startup so Punkte, wo ihr sagt, da braucht ihr Unterstützung, wo ihr sagt, das fehlt hier noch in der Community, das ist zum Beispiel auch noch etwas, was wir als Reach noch leisten könnten oder einen generellen Shoutout sagen so, hey, wir brauchen jetzt XYZ und vielleicht kann dann hier die Community, die dann hier zuhört, da auch irgendwo mithelfen.
Also ich würde mal damit anfangen, was fehlt, glaube ich, generell so im deutschen Denken noch so ein bisschen, ist einfach ganz früh rausgehen mit Ideen, mit Validierung, mit Produkten. Ich kann mir vorstellen, dass auch gerade so im Reach-Kontext, in dem es dann darum geht, dass auch viele Dinge aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gebracht werden, da einfach, also das manchmal noch viel schneller gehen kann und man die richtigen Menschen miteinander an den Tisch bringen kann, um möglichst schnell an den Markt zu gehen. Habe ich aber zu wenig Insights, um richtig beurteilen zu können, wie schnell das schon funktioniert, aber wahrscheinlich geht da immer schneller. Wir wollen wachsen und als Technologieunternehmen natürlich größtenteils auch im technologischen Bereich. Wir haben ein extrem geiles, kommunikatives, smartes Tech-Team, was nach Unterstützung sucht, sowohl Junior als auch Senior. Menschen, die Bock haben, unsere Vision zu joinen und dann, glaube ich, hast du momentan noch eine ganz extrem wichtige Stelle.
Malte? Genau, wir suchen auch gerade noch im Product-Team nach einer oder einem Product-Designer, Designerin, die uns eben als kreativer Part des Ganzen unterstützt, das Branding des Produktes letztendlich mitgestaltet, die Visual Identity mit erarbeitet und dadurch eben diesen Weg, den wir eben beschrieben haben, um da den Bogen nochmal zu spannen, hin zum Kunden, zu einem schönen Frontend mitgestaltet und verantwortet.
Und wenn sonst vielleicht noch ein Head of Sales von so einem Enterprise-Tech-Unternehmen zuhört, dann freue ich mich auch auf jeden Fall auf den Inbound. Ja.
Okay, cool. Ich bin mal gespannt, wie viele Personen sich jetzt im Nachgang bei euch dann melden werden.
Ja, klingelt schon.
Ich merke das schon. Ist ja auch live.
Die Zelonis-Gründer hören doch auch zu, oder nicht?
Ja, bestimmt.
Wollte ich schon meinen.
Also den schicken wir.
Die Ansprache war doch eben Verstanden, glaube ich.
Ja. Okay, cool. Und vielleicht noch ganz kurz, ihr habt jetzt alle neugierig gemacht, wie können sie sich denn mit euch persönlich oder in Verbindung setzen oder vielleicht auch die Stellen nochmal einsehen oder wie kommen die denn jetzt auf euch, wenn sie jetzt weitere Informationen bekommen möchten?
Also nicht am besten über TikTok. Nein, gerade in HR sind wir extrem happy darüber, dass Rebecca bei uns aus dem Team dieses Thema unfassbar gefressen hat und sehr, sehr stark voranpusht. Das heißt also, da am besten immer an Rebecca Aufenkamp wenden bei uns aus dem Team, sonst im Zweifel auch gerne bei Malte oder mir. Dann meldet sich Rebecca zurück, weil die nämlich unsere LinkedIn-Accounts auch gut unter Kontrolle hat. Nein, genau, also LinkedIn, Telefon, sonst Wintersstraße 68, einfach vorbeikommen gegenüber von Marias Pasta Bar.
Wollte ich gerade sagen, um 13 Uhr trifft man uns dann, denke ich mal, eigentlich häufig in der Marias Pasta Bar.
Genau.
Zum gemeinsamen Lunch ist da immer Zeit.
Cool. Genau. Und Malte natürlich auch über Instagram. Ja, der ist da viel unterwegs.
Danke für den Shoutout.
Perfekt, dann wissen wir Bescheid. Malte, Flo, vielen Dank, dass ihr heute hier wart für diesen kleinen Podcast und mal eure Insights mit uns hier geteilt habt, was ihr gelernt habt, wo eure Reise jetzt auch hingeht. Und wir sind euch wirklich sehr dankbar, was ihr für diese Gründungsszene als beide Gründer und mit eurem Startup hier tut. Wir drücken euch natürlich auch die Daumen für alles Weitere, was da kommt. Und solltet ihr irgendwie noch was vom Reach benötigen oder irgendwas wollen oder so, wir sind immer da und Fragen kostet nicht und schadet meistens auch nicht. Und vielleicht können wir euch dann auch da noch unterstützen.
Ganz bestimmt und deswegen auch das nochmal von unserer Seite zurück. Auch hoffentlich endet das jetzt nicht in so einem gegenseitigen Beweihräuchern, aber ist schon cool, auch was du und was ihr hier für die Gründungsszene hochzieht, gerade für diejenigen, die gerade anfangen und deswegen immer, wenn ihr da Support braucht, dann Marias Pasta Bar, ihr wisst, wo ihr uns findet. Dankeschön.
Danke.
Perfekt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt es gehört und wir hören uns das nächste Mal zu einer nächsten Folge des Reach Podcast. Bis dahin, ja, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, getreu dem Motto, let's create future together.
Das war der Reach Podcast. Create future together.